Und ich fand es auch sehr schön, dass ich so viele von euch letzten Sonntag in Templin gesehen habe. Das zeigt doch auch die Verbundenheit. Und wir haben auch ganz viel an dem ganzen Wochenende. Wir haben ja schon seit Freitag gefeiert, von Wundern gehört. Unsere Gemeinde hat nicht nur 4,5 Jahre jetzt gebaut, da haben wir auch Wunder über Wunder erlebt, bis zu dem Wunder, dass wir 1 Stunde und 5 Minuten am Freitag vor Beginn der Veranstaltung endlich die Freigabe bekommen haben wegen des Brandschutzes, auf den wir seit Wochen gewartet hatten, sondern auch in der ganzen Geschichte, wir haben ja auch Jubiläum gefeiert, 175 Jahre, immer wieder Wunder erlebt haben, dass die Kapelle, wie man damals sagte, 1945 abgebrannt wurde und dann in einer Zeit, wo das überhaupt nicht mehr gewünscht war, eine christliche Gemeinde zu bauen, dieses Gebäude wieder aufgebaut wurde. Das ist schon ein großes Wunder und wenn man genau hinguckt, tut Gott ja heute überall noch immer Wunder. Ich fahre jetzt in 4 Wochen wieder mal ins Haus der Stille nach Friedrichroda. Da kann man auch jetzt nach 30 Jahren von vielen, vielen Wundern berichten. Und sei es nur, ich bin ja bei mir in der Gemeinde Kassierer, dass immer das Geld zur rechten Zeit da ist, wenn man es braucht. Ja, ich will heute über Heimatkunde reden, genauer gesagt über himmlische Heimatkunde. Wir haben gehört schon, ihr wisst den Weg dahin, haben wir schon 2-mal gehört. Wir haben eben gesungen, das Ziel in der Ewigkeit und das möchte ich euch ein bisschen beschreiben, aber ich fange mal ganz profan hier auf der Erde an mit einer Frage. Wo gehörst du hin? Wo gehörst du hin? Das ist eine der Grundfragen des Lebens. In unserer schnelllebigen Zeit gar nicht mehr so einfach zu beantworten. Meine Großeltern mütterlicherseits hatten das noch einfacher. Die wohnten auf dem Dorf, kamen da höchstens mal in die 15 Kilometer entfernte Kreisstadt. Wenn mein Opa irgendwas für den Bauernhof besorgen musste oder meine Oma, die hat es immer mit den Zähnen gehabt, schon als junge Frau zum Zahnarzt musste. Und beide hatten in der Schule das Fach Heimatkunde. Das war ein Fach, was so eine gewisse Grundbildung vermittelte. Deutsch, Geografie, Physik, Biologie, immer am Beispiel der Gegend, wo sie wohnten. Da mag mancher sagen, Heimatkunde, es war schon zu meiner Schulzeit nicht so der Renner. Mich hat das Fach aber immer fasziniert. Da hat vielleicht die Bibliothek meines anderen Großvaters eine Rolle gespielt. Der hatte ganz viel Atlanten und Reiseberichte, Karten. Das hat mich immer als Kind fasziniert schon. Und seine Ausflüge mit mir haben sicherlich auch einiges dazu beigetragen, so dazu beigetragen, dass ich dann irgendwann Geografie studiert habe und 11 Jahre dann auch in diesem Beruf gearbeitet habe, in einem Heimatmuseum, in einem Berliner Bezirk. Wo gehörst du hin? Diese Frage war für mich persönlich nicht so einfach zu beantworten, weil ich als Kind und Jugendlicher öfters mal umgezogen wurde. Ich habe 5 Schulen besucht, das bedeutete immer wieder Freundschaften aufzugeben, den Ort zu wechseln, sich wieder neu einzurichten. Und dann hatte ich vor ziemlich genau 30 Jahren mal ein Aha-Erlebnis. Da bin ich mit meinen Eltern in die alte Heimat meiner Mutter gefahren, nach Ostpreußen. Und da habe ich plötzlich gedacht, hier ist Heimat irgendwie. Kam mir alles so bekannt vor, wo ich nie vorher da war. Kennt ihr das? Wo gehörst du hin? Diese Frage ist heute auch nicht so einfach zu beantworten, weil die Welt einfach viel kleiner geworden ist. Was für mich als Kind eine mehrstündige Busfahrt von Kiel nach Hamburg, das ist so ungefähr so weit wie von Prenzlau nach Berlin, war, mit einer mehrstündigen Mittagspause in Bad Bramstedt. Kennt jemand Bad Bramstedt? Alle, die zur Kur schon mal waren. Nee. Das ist für heute, für manchen der Flug über den Atlantik oder nach Südostasien mit Dubai dann als neuem Bad Bramstedt und vielleicht anschließend einem Job in Australien. Wo gehörst du hin? Wo ist deine Heimat? Standorttreu sind die meisten von uns heute nicht mehr. Überlegt mal, wer von euren Vorfahren war vor 100 Jahren schon in Prenzlau? Wo wart ihr selber vor 10 oder 20 Jahren? Denkt an die, die nach der Wende weggegangen sind. Manche sind ja auch wieder hierher gekommen in die Gegend. Neue. Über 60 Millionen Menschen sind heute auf der Flucht auf der Welt, stranden irgendwo, auch hier in der Gegend. Wo ist deine Heimat? Als Diplomgeograf und als Laienprediger möchte ich euch heute ein bisschen auf die Reise nehmen, dahin, wo wir wirklich Heimat finden können. Ich habe keinen direkten Predigttext für euch, aber ein paar Bibelstellen. Zunächst fange ich mal ganz wissenschaftlich an. Die Volkskunde definiert Heimat über 4 verschiedene Dimensionen. Da ist einmal die räumliche Dimension, das ist einleuchtend, also der Ort, die Gegend, aber auch nicht nur, sondern auch da, wo ich mich wohlfühle, kann Heimat sein. Dann zweitens die zeitliche Dimension. Alles braucht ein bisschen, um wirksam zu werden. Drittens die soziale Dimension. Das hat mit den Menschen zu tun, mit denen ich zusammen bin. Ist dann die Antwort auf folgende Fragen ganz wichtig für ein Heimatgefühl. Wo bin ich hier am richtigen Platz? Kann ich hier irgendwas beitragen, was Wertvolles? Und schließlich noch viertens die kulturelle Dimension. Sie entsteht oftmals aktiv durch Heimatpflege, durch Traditionspflege. Denkt an Trachtenvereine oder bestimmte historische Feste. Als ich mal hier in die Gegend kam, fiel mir auf, in manchen Orten gibt es hier, was man sonst in Norddeutschland gar nicht vermutet, Karneval. Da arbeiten manche Dörfer ein ganzes Jahr drauf hin. Oder die Pflege des Dialekts. Je weiter südlich, desto mehr kann man das beobachten. Und besonders dieser letzte, vierte Punkt zeigt, dass Heimat in unserem menschlichen, irdischen Leben meist was Rückwärtsgewandtes ist. Und deswegen wurde Heimat, dieser Begriff, ja in der Moderne oftmals auch als sehr negativ angesehen. Aber die Neurobiologie erklärt das mit der Funktionsweise unseres Gehirns. Jetzt wird es nochmal wissenschaftlich. Das Gehirn funktioniert nämlich so, da entstehen sogenannte Engramme. Und die entstehen, wenn positive Reize auf das Gehirn einwirken. Je positiver und je länger diese Reize sind, desto mehr verfestigen sich diese Engramme. Und Heimatgefühl entsteht aus einer Unmenge dieser Engramme. je länger man also kurz gesagt an einem Ort wohnt und je positiver das empfunden wird, desto mehr entsteht dann wirklich auch Heimatgefühl. Umgekehrt funktioniert das auch. Bei einer Demenz lösen sich diese Strukturen im Gehirn auf und oftmals kann sich dadurch ein Gefühl der Heimatlosigkeit entstehen. Und das ist eigentlich so das Furchtbarste an der Demenz. Und das führt mich zu folgender Frage: Sind wir Christen nicht manchmal wie Demenzkranke? Kennen wir nicht auch dieses Gefühl, dass wir so ein bisschen fremd sind auf der Erde, dass wir heimatlos sind? Die erste gute Nachricht, die ich euch mitgebracht habe, damit sind wir nicht allein. Schon Jesus ging das so. Lapidar stellt er in Matthäus 8, Vers 20 fest: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Und später drückt auch Paulus dieses Gefühl aus. In Hebräer 13, Vers 14. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt der zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Unterwegs. Heimat als Ort, wo wir uns wohlfühlen, das kollidiert auf der anderen Seite immer wieder mit Aufbruch und Bewegung. Und das ist ja schon in der Bibel so. Da finden wir ganz, ganz viele Geschichten, wo Gott Leute aus ihrer Heimat wegschickt. Das fängt bei Adam und Eva buchstäblich an, geht dann mit Abraham weiter. Oder denkt ans Neue Testament, da sitzen die Fischer bei ihren Fischerbooten, flicken ihre Netze, so wie wahrscheinlich ihre Großväter das auch schon an der gleichen Stelle getan haben. Und dann kommt Jesus vorbei und sagt: Folgt mir nach. Und sie lassen alles stehen und liegen und gehen ihm hinterher. Hat Gott also etwas gegen Heimat? Ich glaube nicht. Ich glaube, er will uns etwas anderes sagen. Und das ist dann die zweite gute Nachricht. Und von der haben wir schon zweimal gehört. Jesus ist uns vorausgegangen und bereitet uns Wohnungen in seinem Vaterhaus. Und da ist unsere wirkliche Heimat. Da, wo Jesus ist, nämlich in seinem Vaterhaus bei Gott. In seinem Reich, das Jesus vor Pilatus stehend so beschrieb: Das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Unsere wirkliche Heimat ist daher, anders als die menschliche, irdische, eine zukünftige, die allerdings schon heute, wenn wir an Jesus glauben, in unser Leben auf diese Welt hineinstrahlt und auch hier erfahrbar wird. Denn wo sind wir? Wir stehen mit unseren Füßen auf dieser gefallenen Erde, wo immer noch der Satan ein bisschen Unruhe stiftet. Der ist zwar durch Jesu Kreuzestod endgültig besiegt, aber er stiftet halt noch ein bisschen Unruhe. Und deswegen ist es so wichtig, und das möchte ich euch heute vermitteln, mit dem Herzen, mit dem Verstand und mit der Seele in dieses himmlische Reich an dieses Ziel zu gucken, in diese himmlische Heimat zu gucken, dass wir uns dort beheimaten. Und noch etwas, Auseinandersetzung mit der Heimat ist auch bei der Suche nach unserer eigenen Identität ganz, ganz wichtig. Heimat und Identität gehören zusammen. Ich habe die Anregung zu dieser Predigt aus zwei Vorträgen bekommen und in dem einen Vortrag fiel der Satz, Heimat und Identität muss man festhalten. Denn das ist das Erste, was der Feind uns rauben möchte. Heimat und Identität gehören zusammen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere himmlische Heimat kennen. Und schauen wir uns das mal an anhand der vier Punkte, die ich euch vorhin genannt hatte aus der Volkskunde. Da war erstens Heimat als Ort. Jesus bereitet uns Wohnungen in seines Vaters Haus. Was bedeutet das denn? Was bedeutet Vaterhaus? Erstens bedeutet das, ich darf jederzeit in dieses Haus kommen. Ich darf ein- und ausgehen, weil ich Gottes Kind bin. Und zweitens bedeutet das, dass ich in diesem Haus alles finde, was ich brauche. Da steht ein gedeckter Tisch. Denkt an Psalm 23, habt ihr vielleicht gerade gedacht. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt voll Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Mitten im Kampf und im Krampf auf dieser Erde steht schon dieser gedeckte Tisch da. Das kannst du dir vorstellen wie der Küchentisch, wo du jeden Morgen frühstückst. Ich stelle mir das ganz anders vor, so wie ich das vor einiger Zeit mal erlebt habe. Ein Festbankett, ein geschmückter Saal, auf den Tischen weiße Tischdecken, wertvolles Geschirr, Kerzenständer mit ganz viel echten Kerzen, ein Namensschild, Bedienung am Platz, die dir alles bringt, was du bestellst. Hier kann ich alles bestellen, was ich brauche. Trost, Hoffnung, Freude, Zuversicht. Wie bei einem Hochzeitsmahl. Und in der Tat hat Jesus das kommende Reich ja auch oft mit einer Hochzeit verglichen. Zum Beispiel Matthäus 22, das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Hier an diesem Ort kannst du vielleicht verstehen, dass Gott eine viel größere Sehnsucht nach dir hat, als du nach ihm manchmal. Gott wirbt um dein Herz, lass dich von ihm faszinieren und beschenken. Und hier an diesem Ort kannst du die Gegenwart Gottes richtig schmecken, du kannst sie riechen. Das duftet so wie Omas Apfelkuchen, nur viel, viel schöner. Zweiter Punkt, die Zeit. Es ist nach dem, was wir vorhin gehört haben, deswegen immer wichtig, diesen Tisch immer wieder aufzusuchen. Hier kannst du auch Jesus immer besser kennenlernen. Je häufiger du das machst, desto mehr werden diese Engramme in deinem Gehirn gebildet, entsteht ein Gefühl für deine himmlische Heimat. Je mehr Zeit du verbringst mit Gott durch Bibellesen, durch Beten, durch einfach schöne Erlebnisse mit ihm, desto mehr entsteht Heimat und umgekehrt auch deine eigene Identität. Die Welt kann uns nichts Besseres bieten als Gottes Gegenwart. Und diese Gegenwart geht dann mit mir mit, ist überall dort, wo ich bin. Ich bin dann das Salz in der Familie, auf der Arbeit und im Supermarkt. Drittens, das Soziale. Salz zu sein, war das schon eben für mich ein bisschen herausfordernd. Erst seitdem ich Rentner bin, habe ich mir manchmal ein bisschen mehr Zeit drüber nachzudenken, was ich denn eigentlich so mache und treibe. Dieser Punkt, das Soziale, ist für mich noch mehr Herausforderung, weil ich eigentlich ein Einzelkämpfer bin, immer alles alleine richten möchte. Was heute mehr denn je auch für Menschen, gerade in unserer westlichen Kultur, gilt. Das Thema ist daher wichtig und ich muss mich auch diesem Thema stellen, denn die Bibel lehrt, dass ich nicht als Einzelperson in diesem Vaterhaus lebe, nicht alleine an diesem Tisch sitze, sondern mit Geschwistern, als Teil des Leibes Christi. Ich sitze da nicht alleine. So eine Hochzeitsfeier alleine ist ja auch irgendwie blöd. Als Kind habe ich es mal erlebt, dass einem Mitschüler auf dem Schulweg bei einem Unfall der kleine Finger abgerissen wurde. Und der musste ganz schnell ins Krankenhaus, damit der Finger wieder angenäht werden konnte und mit dem übrigen Körper zusammenwachsen konnte wieder. Und so stelle ich mir das auch mit dem Leib Christi vor. Paulus sagt, ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne sein Glied. 1. Korinther 12. Es ist daher wichtig, geistliche Gemeinschaft mit seinen Geschwistern zu haben. Und das ist dann die Frage, wie kann ich mich so auch mehr beheimaten? Sprich, bei wem kann ich mir mein Herz ausschütten? Habe ich geistliche Freundschaften? Kann ich mich vielleicht mehr in der Gemeinde engagieren, damit mir Gemeinde Heimat wird? Das ist in Psalm 133 ganz wunderbar ausgedrückt. Seht, wie schön und angenehm es ist, wenn Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das kostbare Salböl, das über das Haupt gegossen wird. Es ist erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon, der den Berg Zion und seine Hügel benetzt. Wo dies geschieht, hat der Herr seinen Segen versprochen. Leben, das niemals enden wird. König David, von dem dieser Vers stammt, hat ein interessantes und vielfältiges Leben gehabt, mit allen Höhen und Tiefen, mit Schuld und Vergebung und ganz, ganz vielen Kämpfen. Aber aus diesem Vers spricht, dass er offenbar wusste, wie er sich beheimaten konnte. Und viertens, Heimat ist eine Kultur. Wenn man das also so beherzigt, diesen Ratschlag immer wieder zu wiederholen über eine bestimmte Zeit, kann das dazu führen, dass sich bestimmte Traditionen entwickeln, eine bestimmte Kultur. Eine Kultur, die manchmal aber auch das Eigentliche überdeckt und für Nachgeborene unverständlich wird. Das gibt es auch in Kirchen und christlichen Gemeinschaften. Die orthodoxe Kirche bringt seit fast 2000 Jahren ihre Botschaft mit immer den gleichen Ritualen unters Volk. Es mag uns ein bisschen fremd sein, aber wer mal einen orthodoxen Gottesdienst erlebt hat, wird fasziniert sein. Aber wir verstehen das nicht. Und diese Traditionen kommen daher auch immer wieder mal an ihre Grenzen. Denkt daran an die Diskussion in der katholischen Kirche gerade, wo es um ganz viele Themen geht, die immer selbstverständlich waren und jetzt sind sie es plötzlich nicht. Damit will ich nicht das Alte schlecht machen, missversteht mich da nicht. Es wird schon seinen Grund haben, dass christliche Kirche die älteste existierende Organisation auf der Erde ist. Und wir als freikirchliche Gemeinde, ist das bei uns anders oder besser? Ich glaube, das nicht. Denn erstens wird vermutlich bei der Gründung der Gemeinde auch vieles andere Gutes über Bord geworfen sein, weil man etwas ganz Neues auf dem Herzen hatte. So ist das eigentlich bei jeder Reformation. Und zweitens bilden sich, weil wir alles ja nur Menschen sind, auch in einer freikirchlichen Gemeinde mit der Zeit immer wieder Traditionen heraus. Wie gesagt, ich komme aus einer ganz alten Gemeinde, 175 Jahre. Und ich bin jetzt 16 Jahre dort, bin in der Gemeindeleitung und trotzdem stoße ich immer wieder auf Punkte, die ich einfach nicht verstehe, weil ich nicht weiß, warum das so ist. Ich habe mal bei einer Diskussion von verschiedenen Kirchenvertretern was Interessantes gehört aus einer Ecke, wo ich das gar nicht vermutet habe, was zeigt, worauf es ankommt. Da hat nämlich ausgerechnet der Vertreter, also da waren Vertreter auch von unserem Gemeindebund, von der evangelischen Kirche, von der katholischen Kirche und eben auch von der orthodoxen Kirche. Und ausgerechnet der Vertreter dieser orthodoxen Kirche hat dann gesagt auf die Frage, was muss bei euch geändert werden? Das war das Thema dieser Veranstaltung. Und da hat er gesagt, wir brauchen nichts zu ändern. Wir machen seit 2000 Jahren immer das Gleiche, wir leben noch, aber er hat das mit einem Zitat begründet, was mehreren Menschen zugesprochen wird. Tradition heißt nicht, die Asche zu bewachen, sondern die Glut anzufachen. Darum geht es. Es geht darum, das Feuer am Brennen zu halten. Und das immer aus der Sicht der himmlischen Heimat, die ich euch heute ein bisschen näher bringen wollte. Also das bedeutet, sich nicht einfach an den gedeckten Tisch zu setzen, sondern das bewusst zu erleben, zu leben. Denn zu dieser gelebten Kultur gehören dann ganz viele andere Dinge. Zwei haben wir vorhin schon gehört. Liebe, Fürsorge, Vergebung, Schuld, Frieden und so weiter. Der Dichter Khalil Gibran schrieb, Gott hat euren Seelen Flügel verliehen, auf dass sie sich damit in den Himmel der Freiheit und Liebe erheben. Warum schneidet ihr sie ab und kriecht wie Insekten auf der Erdoberfläche? In diesem Sinne sind wir aufgerufen, zu unserer himmlischen Heimat hinzuwachsen. Wir können alte Mentalitäten ablegen, die das verhindern. Wir sind hier auf der Erde in Gottes Trainingscamp. Wir können hier zusammen, alle zusammen trainieren, wie unsere Basketballer für die Weltmeisterschaft. Zum Glück hat es neulich nochmal ein positives Beispiel für ein Trainingscamp gegeben. In diesem Camp ist alles organisiert. Du brauchst nur Folgendes zu tun, und da finden wir diese vier Punkte wieder. Erstens, in die Gegenwart Jesu zu kommen. Diese Begegnung zweitens mit Jesus so oft wie möglich zu haben. Drittens, dies gemeinsam mit anderen Menschen zu tun. Und viertens, immer wieder zusammen das brennende Feuer schüren. Denk an die Jahreslosung. Gott sagt, dass er dich sieht. Wir haben das am Anfang schon gehört, wir haben uns nicht abgesprochen. Er sieht dich. Sei damit zufrieden. Das hat Ewigkeitswert. Denn was bedeutet das? In unserer Heimat ist nur der Vater, der König, wichtig. Und wenn der sagt, ich sehe dich, was soll da noch mehr kommen? Es ist ein Bedürfnis von uns Menschen, einen Platz zu haben, dazu zu gehören. Wo gehörst du hin? Jesus sagt, du hast einen Platz in meinem Herzen, den nur du ausfüllen kannst. Und das ist genug.